Couch.
Hallo und herzlich willkommen in den tropischen Gefilden der Brüllaffen-Couch. Und zwar zum 374. Mal. Mein Name ist Apfelschmelz und diese Pfütze neben mir heißt Spritti. Hallo.
Hallo, hier ist Pfütze Spritti. Und sollte es im Hintergrund krummeln oder sowas, dann ist das nicht meine schlechte Laune, sondern hier ist gerade ein Gewitter drüber gezogen. Und ich freue mich gerade sehr, weil das auch Regen mitbringt. Falls das für Verwirrung sorgt, wir nehmen auf am Mittwoch, 20. Juli. Gestern war dieser ganz heiße Tag und heute war es auch nicht viel angenehmer. Ja.
Das ist der letzte Regen, den du da gekriegt hast. Herzlichen Glückwunsch, Hauptgewinn.
Ja, ja. Ich rieche ihn auch gerade. Ich habe eben noch, bevor wir aufgenommen haben, schnell alle Fenster schräg gestellt, geöffnet. Und jetzt kommt diese Regenluft hier rein.
Ich hoffe, weißt du auch, wie der Geruch heißt? Das ist ja so das Lieblingswort von allen Bibliophilen im Internet.
Nein.
Petrichor, nein?
Ah, Petrichor sagt mir, ja, irgendwo habe ich das schon mal gehört.
Dieser erdige Geruch, und das ist aber eigentlich bedingt durch Schimmelpilze oder beziehungsweise.
Jetzt versau mir das doch nicht. Ich mag diesen Geruch ja eigentlich wirklich.
Also Bakterien, Entschuldigung. Und es ist aber jetzt alles nicht schlimm, die werden einfach aufgewirbelt und ja.
Ja.
Und man hat halt überlegt, dass man als Mensch das vielleicht wahrnehmen kann, weil es eben so wichtig war, dass unsere Vorfahren Regenwetter riechen.
Mhm.
Und Kamele können das auch riechen und damit irgendwie Oasen in der Wüste finden. Das wird sich wahrscheinlich auch in der Evolution demnächst durchsetzen, dieser Geruchssinn für Wasser.
Hm.
Ja, ja, was sich nicht durchsetzt, ich habe dir ja was zugeschickt, sind Insekten. Da hast du noch was.
Ah, ja, du hast mir, ich weiß gar nicht, ob wir da in der Show drüber gesprochen haben oder danach. Auf jeden Fall hast du mir zwei YouTube-Links geschickt zu Vorträgen von der Republika von Maya Göbel. Ich glaube, wir sind da drauf gekommen, weil ich Maya Göbel nicht gekannt hatte.
Maya Göbel, wenn ich bitten darf.
Göbel, wie auch immer. Du merkst, ich kenne sie immer noch nicht so gut. Und Marc Benecke, den kannte ich vorher schon. Und Marc Benecke, das Video habe ich mir auch angeguckt. Da ging es ums Insektensterben und sonst sowas und wie wir alles kaputt machen. Ich muss ja mal sagen, das ist ein schlechter Redner. Also es war ein unheimlich schlechter Vortrag. Also inhaltlich mit Sicherheit wichtig, aber du hast nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Der hat so viel Themen da reingebracht, deswegen ist er da auch mit einem Tempo durchgegangen, dass er ich hatte ihn irgendwie anders in Erinnerung. Ich meine, der ist ja irgendwann mal populär geworden als hier Kriminalbiologe und so weiter, wo er die Würmer von den Leichen und sowas gemacht hat, ne? So fing das ja an, als er dann irgendwie im Fernsehen aufgetaucht ist. Dann hatte ich ihn irgendwie anders in Erinnerung. Aber der Vortrag, der war also nicht inhaltlich schlecht, darum geht's mir nicht, da war er bestimmt gut, aber für jemand wie mich, der sich nicht großartig mit sowas beschäftigt hat, außer dass er weiß, dass die Bienen sterben, keine Ahnung, das hat keinen Hand und Fuß gehabt, der wusste nicht, wo er eigentlich hin will, wo er herkommt, er ist von einem ins nächste gekommen, durchgesprintet, zwischendrin mal gefragt, was sagt meine Uhr, wie viel Zeit habe ich noch, das hier noch schnell, und total überhastet und also wirklich schlecht. Ein Unterschied, Maya Göbel, ja?
Mit P.
P, ja. Göbel.
P wie Petrichor.
Paya Göbel, habe ich noch nicht fertig geguckt, muss ich zugeben. Ich habe geguckt, weil bin bis zur Hälfte gekommen und dann musste ich abbrechen. Aber das war wesentlich angenehmer zuzuhören, also allein von der Art vorzutragen. Eigentlich schade bei dem Benecke, weil das Thema ist ja schon interessant, aber es war wirklich anstrengend, da zuzugucken.
Voll interessant. Ich bin ja so die Fraktion, ich gucke mir immer alles in anderthalbfacher Geschwindigkeit mindestens an. Und wenn jemand langsam redet, denke ich mir immer, meine Güte, komm zum Punkt, ich hab's verstanden.
Ja, ja,
und Benecke ist dann jemand, den kann ich mir auch in normaler Geschwindigkeit angucken. Und ich muss ja sagen, ich bin da thematisch. Also so Biologie war schon immer so mein Interesse und Medizin und so weiter. Bin ich da auch nicht weit entfernt, die Themen zu verstehen. Und dann kommt dazu Klimawandel und so weiter, ist auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und das war für mich jetzt nicht alles neu und zu verdauen, sondern ich dachte, ja, gib uns mehr Fakten, jawohl, und da kann das Publikum sehen, aber ich kann auch gut verstehen, dass du meinst, es ist zu viel auf einmal und nicht ins Detail genug erklärt und auch nicht so zusammenhängend.
Ja, das war nämlich, also die Geschwindigkeit war nicht das Problem, ich habe auch kein Problem, ich habe ja auch Podcasts oder so auf schnellerer Geschwindigkeit, wenn ich die höre, aber der ist halt so, der war schnell und ist aber so, als wäre er durchgehastet, ne? Ich habe jetzt diesen Punkt und zack, dann ist er ans andere Ende gehüpft, zu dem Punkt, dann ist er wieder zurückgehüpft, dahin und dann wieder dahin. Das war halt vom inhaltlich so schnell, wie er hin und her gehüpft ist, da hat die Struktur irgendwie drin gefehlt. Wenn er Struktur drin gehabt hätte und bestimmten Hintergedanken bei diesem Vortrag, wie er zu seinem Ziel kommt, aber du hast wirklich nicht gewusst, was ist der Effekt da drum? Der hat ja das halt sehr weit ausgeholt und rumbeandert, ohne richtig auf den Punkt zu kommen. Und dann, also das war wirklich anstrengend. Wollte ich nur mal sagen. Inhaltlich natürlich interessant. Wir können es auch gerne nochmal verlinken. Könnt ja auch andere da nochmal sagen. Aber gerade weil ich mal Anschluss dann das andere Video angemacht hab von Maya Göbel, da ist der Unterschied halt so richtig dann aufgefallen. Von der Art auch vorzutragen. Oder die Zuhörer dabei auch abzuholen.
Ja, ich glaube, Marc Benecke ist halt auch nochmal anstrengender. Also für alle, die es nicht gesehen haben. Es ging halt auf der Republika Thema Anyway the Wind Blows um bei Marc Benecke Klimawandel. Und wir haben das 1,5 Grad Ziel verfehlt. Und das ist nicht nur eine Redewendung, sondern das kann man messen. Und er ist halt thematisch den Insekten sehr nah und er misst es am Insektensterben und begründet es eben durch Insektizide, durch Temperaturschwankungen, wie die sich verschieben. Und dann zeigt er halt von einer Uni in Düsseldorf, ein Naturschutzgebiet in irgendwas mit Niederlanden oder so und welche fliegen und wie die gemessen sind und wie das weniger ist. Und er hat unendlich viele Beispiele und Kurven und Graphen und das verwirrt dann halt auch so ein bisschen und lenkt von dem eigentlichen Punkt ab. Aber der eigentliche Punkt ist, wir reden nur über den Klimawandel, aber eigentlich passiert ja schon die ganze Zeit. Es ist schlimmer, als wir denken. Und wir sollen uns aufhören vorzumachen. Ist ja alles gar nicht so schlimm, was wir machen, sondern wir wissen, was man tun müsste, nämlich vegan leben zum Beispiel, auch Emissionen reduzieren, weniger ja, Autofahren und so weiter, aber vor allem vegan erwähnt er immer wieder durch zum Beispiel Pestizide in der Tierhaltung und dieses ineffiziente Energiewirtschaften, was da alles verloren geht und was da auch an Insekten nebenbei stirbt und dass man das eben schwarz auf weiß nachweisen kann und dementsprechend handeln sollte. Das ist aber relativ schwer daraus zu ziehen, wenn man da nicht eh schon vorher, also ich bin in diesen Vortrag so reingegangen, mir war die Thematik bekannt, mir war auch irgendwie so dieses, na, vegan wäre schon wichtig, sehr nahe. Und deshalb war das für mich vielleicht nicht so wie für dich in der Wahrnehmung durcheinander und anstrengend, sondern eher so ein, wie heißt das denn auf Deutsch, Preaching to the Choir, so dass du genau hörst, was du gerne hören würdest. So, ja, genau so, endlich sagt's mal jemand.
Ja. Ja. Naja, wir bleiben ja auch so ein bisschen bei diesem Thema. Du hast das jetzt so schön überschrieben mit das Klima brennt.
Ja, also es ist ja jetzt so warm und im Wetterbericht kommt ja immer nur, ja, es ist ganz schön warm, bla bla. Aber es ist eben nicht nur Wetter, es ist das Klima, was sich verändert. Und ich finde, das wird oft einfach nicht gesagt, weil es will ja keiner hören. Ich weiß nicht mehr, hattest du den Film Don't Look Up gesehen auf Netflix?
Nee. Da haben mich die Kritiken von abgeschreckt.
Naja, jedenfalls ging es darum, alle wissen, da kommt der Meteor und dann sagt das halt dieser Astrophysiker oder ich weiß nicht wie, Wissenschaftler in der Fernsehsendung und dann sagt die Moderatorin, wie, wir werden alle sterben. Ach komm, sei mal nicht so negativ. Jetzt sag mal was Positives.
Das Schlimme von der Beschreibung her war halt auch, genau wenn das so passieren würde, würde ich mir vorstellen, dass es genau so abläuft. Also mit Leuten, die es nicht glauben und Präsident, der es nicht so ernst nimmt, sagt, ja, ist schon so, aber können wir jetzt nicht drüber reden oder so Zeug.
Und genau sowas habe ich jetzt gesehen, auch aus dem britischen Fernsehen. Da ist ja auch Hitzewelle, 40 Grad. Und dann sagt der Meteorologe, das ist nicht Wetter, das ist Klimawandel. Und es wird öfter so sein. Und es werden wellenweise Tote folgen an den Hitzefolgen. Und dann meint die Moderatorin irgendwie so, aber ist das nicht ein ganz schönes Wetter auch? Und er so, nee, ist es nicht. Und dann so, ach, sei doch nicht so negativ, wo ich so denke, da ist jetzt nichts Positives. Guck mal, Mama, der Spatz ist so schön gegen die Scheibe geflatscht. Das sieht doch aus, das muss da wie ein Schmetterling. Nee, es ist halt nicht positiv.
Ja, das ist halt, ne? Gerade wenn du dann so Boulevardmedien oder sowas halt aufmachen siehst mit Sommersonne, Sonnenschein und so, alle im Freibad, Eis und sonst sowas und wie kommen wir mit der Hitze klar und so. Natürlich würdest du dir wünschen, dass da mehr auf die Ursachen eingegangen wird, um halt zu zeigen, ja, das ist eine der Folgen davon und es wird nicht besser werden. Fairerweise muss man sagen, es gibt genug Medien, die das auch machen, wo halt das Wichtige wäre, dass sie das auch, wenn es wieder 5-6 Grad kühler ist in 3 Monaten, dass sie das dann halt weiter auch dann weißt du nicht erst wieder bis zum nächsten Sommer warten, bis das Thema dann wieder aufkocht.
Genau, und im Winter kann man es ja prima ignorieren.
Ja.
Und dann ist es ja nicht nur bei uns, ist es unglaublich warm. Also bei mir waren es heute in Berlin 37 Grad. Ich weiß nicht, was es bei dir so erreicht hat auf der Grillskala.
38.
Ja. Ist doch absurd. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich die Wohnung verlasse, kann ich mich eigentlich gar nicht duschen. Ich bin U-Bahn gefahren, das war wie so ein Saunatunnel. Aber keiner wollte in die Sauna.
Ich habe heute Nachmittag auch gemerkt, also man muss sagen, unsere Firma ist zwar Neubau, aber halt keine Klimaanlage oder sonst was. Alles nicht so optimal, Ventilator im Büro. Ich habe heute Nachmittag gemerkt, wie so mein Kreislauf zwischendrin mal getorkelt ist, so ein bisschen. Also der weißt du, wo der dann so ein bisschen schummrig wird. Da ja. Habe ich gedacht, oh ja, das ist, ohne dass ich irgendwie großartig, ne, ich habe einen Bürojob, also ich habe jetzt keine großartige körperliche Arbeit betrieben oder sonst irgendwas gemacht, bin auch nicht durch die Gegend gelaufen. Ich habe da nur gesessen und mich umgedreht und auf einmal gedacht, hoch.
Ja, so. Und dann stell dir mal vor, du bist Lieferant, Mitarbeiter am Flughafen für Gepäckausladung. Weiß ich nicht, Müllmann, diese ganzen Dinge, die ja keiner machen will, weil schlecht bezahlt, Bauarbeiter, das ist doch Horror. Die müssten noch Hitze freikriegen in Zukunft, wenn das so weitergeht. Ja. Oder man muss da irgendwie ein Konzept ausklügeln, wie die in geschützter Umgebung arbeiten können in Zukunft.
Ja, oder bist Feuerwehrmann in Südeuropa und musst Waldbrände bekämpfen.
Ja, das wird schwierig mit der geschützten Arbeitsumgebung. Mhm. Hast du das noch weiter verfolgt, was da alles brennt?
Nee, ich habe irgendwas irgendwo gelesen, aber das nicht weiter überprüft, dass die Hitze an sich nicht die Brände halt auslöst, was ja auch klar ist, aber es sind halt die Menschen, die dann irgendwas Unüberlegtes machen, die Kippe wegschmeißen oder sonst sowas und wenn halt alles furztrocken ist, dann brennt's halt. Aber das fand ich auch irgendwie so komisch als Argument, ja, die Hitze sorgt nicht für die Brände, aber die hat natürlich trotzdem einen Effekt. Also dadurch, dass halt alles trocken ist und alles dann so gut brennen kann. Und dann reicht's, wenn einer die Kippe wegwirft. So richtig verfolgt habe ich das nicht. Weiß das irgendwo? Südfrankreich, Spanien?
Genau, also Frankreich, da gibt es eine gute Übersicht jetzt bei MDR zum Beispiel. 15 von 101 Departements haben rote Warnstufe für große Hitze. Atlantikküste, Bretagne, Waldbrände in Süden und Südwesten. 15.000 Hektar Wald sind schon abgebrannt. Italien haben sowieso, Gardasee ist trocken. Ich glaube, das hat man schon ausreichend gehört. Aber auch Venetien, Sizilien, Apulien, Waldbrände, Trockenheit in Verona und Pisa. Die dürfen nicht mehr so viel Wasser verwenden. Das wird teilweise rationiert in Norditalien. Portugal hat brennende Wälder. Spanien rund um Barcelona, Extremadura, Kastilien, León, Galicien. Alles Flammen, tatsächlich auch in den tollen Touri-Orten. Marbella, Fuengirola, Torremolinos, so. Benalmadena, also es ist alles großflächig. Ja. Und auch in Griechenland immer wieder kleine Waldbrände, Athen, Umgebung, Kreta. Da gibt's Waldbrandstufe. Naja. Kroatien hat auch noch das Thema Waldbrand und da gibt's aber jetzt noch keine Reisewarnung momentan. Und ich finde das schon gruselig. Also, dass es in Australien Buschbrände gibt, na gut, das hörte man ja immer regelmäßig, auch schon
und
früher.
Und dass Kalifornien auch immer jedes Jahr abbrennt so ein bisschen. Und die Feuer Hollywood bedrohen und sowas, das bekommt man ja auch regelmäßig mit. Aber
ja, aber Norditalien, das, die Einschläge kommen näher, oder?
Ja.
Und gut, dann denke ich mir
Hitze
auch,
kommt auch näher, ne?
Genau, das ist kein Wetter, das ist Klimawandel. Und die Leute sagen, ja, dann baue ich mir halt einen Pool im Garten, mache die Klimaanlage an und weiß ich nicht, eine Kreuzfahrt in kühlere Regionen. Antarktis ist ja noch nicht ganz so heiß.
Ja,
und das,
das
macht
ist
mich
halt,
dann ganz wütend.
Ist halt so ein bisschen einfach. Das macht mich auch so. Deswegen bin ich auch jetzt am vergangenen Wochenende mit meinen Freunden vom SUV-Club Rhein-Main, haben wir eine Autodemo gemacht hier über den Mainzer Ring. Da sind wir 5 Stunden im Kreis gefahren und haben gegen den Klimawandel demonstriert.
Ach, war Christian Lindner auch dabei?
Natürlich. Mit seiner Frau Christina Lindner. ja, nee, aber hier unser Verkehrsminister war hier, Volker Wissing, und hat den 5000. ICE oder so eingeweiht und hat von einer Aktionsgruppe, von einem Flashmob ein 9-Euro-Ticket überreicht bekommen. Ein überdimensionales. Für den Klimawandel. Naja, es ist, also sofern man kein Republikaner in den USA ist oder so in die Richtung geht, sind die Anzeichen so deutlich, du kannst es halt nicht mehr großartig verneinen, ne? Ich meine, ich musste gerade dran denken, und da haben wir auch im Podcast hier drüber gesprochen. Ich glaube, das war sogar noch der Markus, wo in irgendeinem US-Parlament, also in so einem, von einem, irgendeinem Bundesstaat, glaube ich, irgendeiner mit dem Schneeball reingekommen ist und gesagt hat, hier Klimaerwärmung kann ja nicht sein, hier ist Schnee. Erinnerst du dich daran?
Nicht wirklich, aber das klingt absurd genug, um irgendwo in den USA passiert zu sein.
Ja. Es ist halt, ne, du siehst die Zeichen auf der einen Seite, auf der anderen Seite der US Supreme Court verhindert, dass die Regierung großartig was gegen den Klimawandel tun kann. Es ist alles, ich weiß nicht. Leicht frustrierend.
Leicht frustrierend, ne? Man hat einfach das Gefühl, man ist so hilflos. Alle wissen das, aber keiner macht was. Und das macht mich dann auch so wütend, dass, wenn man selber Sachen macht, wie zum Beispiel jetzt vegane Ernährung, einfach weil es so unkompliziert ist, wenn ich jetzt ehrlich bin, das ist auch noch gut für mich. Das ist was anderes, als zu sagen, ich mache nie wieder eine Flugreise. Da muss ich mich ja wirklich einschränken. Aber vegane Ernährung, muss man ein bisschen was üben und sich informieren, aber an sich nicht dramatisch. Und wenn dann Leute sagen, ah ja, dieses eine Steak, diese eine Reise, das macht doch auch nichts. Ja doch, klar, politische Maßnahmen wären besser, aber wenn die Politik nichts macht, fängt es auch dann erstmal im Kleinen an. Und mich nervt das total, dass einfach diese Diskussion verhindert, dass was passiert, weil die Leute dann so entnervt einfach sind oder weil die nicht mehr drüber reden wollen, da schon irgendwie klar ist, dass keiner das hören will. Natürlich möchte das keiner hören. Das ist genauso wie kein Raucher hören will, dass Rauchen teuer ist, krank macht, andere mit krank macht und einfach überhaupt gar keine Benefits hat, außer vielleicht man kommt mit anderen Rauchern ins Gespräch. Aber nein, das sind ja erwachsene Menschen, die dürfen selber entscheiden. Nur mit dem eigenen Verhalten beeinflusst man ja doch irgendwie noch die anderen mit. Und das weiß ich nicht. Es ist schwierig, das zu regulieren, weil persönliche Freiheiten und so weiter. Aber man denkt ja, die Vernunft alleine sollte reichen, da entsprechend zu handeln. Aber gleichzeitig gibt es ja auch Menschen, die ihren Müll auf die Straße schmeißen und ihren Kühlschrank in den Wald. Also ist die Vernunft ja doch nicht, was wir uns wünschen, was sie wäre.
Ja, oder wenn du mal irgendeine Autobahnausfahrt irgendwo fährst und dann siehst du die ganzen Fastfood-Tüten oder so in der Kurve dann liegen, so Zeug, da, wo ich mir dann auch denke, Leute, also ich weiß nicht. Das sind halt, so Kleinigkeiten. Und selbst wenn es nicht, also es sieht halt auch scheiße aus, ne? Also allein dafür schon, das ist alles so.
Gibt es da nicht irgendwie dieser McDonald's-Effekt oder so, dass im Umkreis von so und so viel Meter von der Filiale dann die Tüten liegen und als sie dann irgendwann mal die Größen verändert haben von den, weiß ich nicht, Shakes oder so, dann wurde es halt weiter weg abgeworfen, weil die Leute länger dran getrunken haben. Irgendwie sowas gibt's.
Das habe ich zwar noch nie gehört, aber das macht Sinn, das würde ich sofort glauben, ja. Ja, logisch. Es hieß ja auch, wenn er irgendwo weiß, dass irgend so ein Fastfood-Ding ist, in der Nähe von der, keine Ahnung, Autobahnauffahrt, sonst was, Autohof. Und dann siehst du da in den Kurven halt auch den Müll liegen. Ich halt wirklich denke, keine Ahnung. Wenn ihr heimfahrt, ihr habt doch alle eine Mülltonne daheim. Also dann nehmt's doch bis dahin mit. Oder irgendwo haltet an und schmeißt zumindest in eine Mülltonne an der Bushaltestelle oder sonst was. Ja, naja, okay.
Ach, ich finde es nicht. Wenn man das googelt, dann kommt nur irgendwie Corporate Stuff.
Das ist jetzt egal, das müssen wir gar nicht googeln. Wir setzen uns ja gerne in Fettnäpfchen, wir sagen, das ist so. Und das macht auch Sinn und das ist wissenschaftlich erwiesen.
Jawohl, ja. Sehr gut. So, Ernährung, darüber wolltest du reden.
Eigentlich wollte ich das nur mal so kurz erwähnen. Ich bin noch nicht lange Teilzeit-Vegetarier. Also ich habe einfach mal gedacht oder wieder mal meinen Fleischkonsum reduziert und aktuell aufs Wochenende. Also ich versuche unter der Woche kein Fleisch zu essen, was mir gelungen ist. Aber wie gesagt, ist auch noch nicht lang, 2 Wochen oder so. Aber was ganz gut funktioniert. Also zum einen esse ich aktuell morgens und mittags nur Shake und abends dann halt eine Mahlzeit. Aber da habe ich dann drauf verzichtet und teste mich etwas durch vegetarische und vegane Alternativen. Ich habe noch vegetarische Fischstäbchen, glaube ich, im Kühlschrank, wo ich etwas Angst davor habe, aber ich werde es mir mal anschauen.
Dann welche hast du denn? Welche Sorte?
So.
Also tiefgekühlt oder?
Nee, aus dem Tiefkühlfach. Also nicht Kühlschrank, haltfach. Nicht eingefroren.
Ah. Ich könnte dich beraten, aber ist ja dann wie Firmenwerbung.
Ja, das können wir dann offline machen. Dann habe ich irgendwas anderes, was mir ganz gut geschmeckt hat. Das waren so kleine Gemüsebällchen oder so. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja lecker, das kannst du mal wieder essen. Einfach mit hier ein bisschen Kräuterquark dazu. Und dann schmeiße ich die Verpackung weg und entdecke dann das kleine Nestle-Logo und denke, ach verdammt, die soll mir ja auch nicht unterstützen.
Ja, aber besser das als Fleisch von Nestle oder so.
Ja, das ist alles nicht so einfach. Auf jeden Fall funktioniert das sogar. Mein größtes Problem ist ja, ich würde ja gerne wirklich meine Milch, weil mein Milchkonsum doch etwas höher ist, gerne die Milch ersetzen. Und da haben wir auch schon ein paar Mal hier drüber gesprochen. Ich habe noch keine Alternative gefunden.
Es mit schmeckt der ich glücklich anders, bin. Aber
Die Barista Edition von, wie heißen die, Oatly?
Mhm.
Ich glaube, du hast sie sogar mal empfohlen. Die ist okay, aber nichts für dauerhaft. Mein aktueller Favorit, aber ich habe noch nicht alles durchgetestet, ist jetzt von Alpro This Is Not Milk.
Ja, die ist voll krass. Die ist mir fast zu milchig.
Und die ist, also man schmeckt zwar, dass es keine Milch ist, aber ich kann damit leben. Also, ist mein aktueller Favorit.
Ja. Ich denke mir einfach, es ist so absurd, die Muttermilch von einer anderen Spezies zu konsumieren in rauen Mengen, gemischt von so vielen Tieren. Also, ganz ehrlich, ob es da jetzt irgendwie ein bisschen wässrig nach Hafer schmeckt, ist schon okay. Zum Pudding kochen braucht man dann halt was mehr Proteine hat, also Erbsen oder Sojamilch, aber Kuhmilch, also irgendwie diese Vorstellung ist mir schon ganz zuwider. Ich weiß nicht, ob du das dir mal so durch den Kopf gehen lässt oder ob das alles noch so in der Verdrängungsphase ist. Aber das war so der Punkt, wo ich dachte,
Verdrängung, das ist halt prinzipiell, denke ich, sehe ich nicht das Problem. Das Problem ist wahrscheinlich eher die Industrialisierung, wie du halt gerade eben schon gesagt hast, die Masse und die Menge, wo wir halt mittlerweile angekommen ist. Es ist halt nicht mehr das Mittelalter, wo halt auf dem Dorf da die Kühe gehalten werden und dann die Kühe gemolken werden und dann ist das die Milch fürs Dorf, sondern die werden halt in regelrechten Fabriken dann gehalten, wo sie für nichts anderes da sind, als um die Milch zu gewinnen und sowas. Und da ist mit Sicherheit das Problem, ja, dass wir halt die Menge haben von der, auch von der Menge von der Weltbevölkerung, wo die Milch dann überall gebraucht wird. Mhm. Ja, aber
ja, ich bin stolz auf dich erstmal, dass ja. du jetzt unter der Woche vegetarisch lebst. Das ist ja schon mal ein guter Fortschritt.
Ja. Vielleicht, also über vegetarisch geht es auch noch nicht hinaus. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, auf Fisch zu verzichten oder Meeresfrüchte oder sowas. Wo ich auch weiß, dass das alles nicht so super ist. Gerade so die Lachshaltung und sowas. Aber da kann ich mich noch nicht so zu bewegen. Aber unter der Woche, das funktioniert bis jetzt. Und das, ich sehe das so ein bisschen gerade als Abenteuer, so diverse Dinge mal auszuprobieren. Ich habe letztens so Wurstersatz gegessen, was überhaupt nichts war. Keine Ahnung, da merkst du halt, wie der Geschmackaromen da irgendwie reingepumpt werden oder so und dann ist das komisch. Aber es funktioniert. Also ich vermisse nichts.
Da machst du dir einfach Hummus drauf oder Tomaten mit Zwiebel. Weißt du, wenn du das Ersatzige nicht magst, dann musst du dir einfach was Eigenes schaffen.
Ja, habe ich mir dann auch gedacht, ne? Ich hatte Kräuterquark da und dann habe ich gedacht, naja, esse ich den halt. Also ich brauche ja nicht unbedingt irgendwas mit Wurst, nur weil ich früher immer Wurst oder so drauf gemacht hat. Muss ja nicht sein. Also lasse ich das doch einfach weg. Aber ich war auch mal neugierig, wie das schmeckt.
Genau, und es gibt auch, wenn du ein bisschen mehr Lust hast, super Rezepte für vegane Leberwurst aus Räuchertofu, Kidneybohnen, Äpfeln, Zwiebel, Knoblauch, Majoran, alles schön geröstet zusammengemischt. Schmeckt quasi wie Leberwurst, nur ein bisschen weniger fettig. Ja. Ist naja. So eine Gewohnheitssache natürlich. Und bist du auch dran, sozusagen mehr Hülsenfrüchte? Also, dass du sagst, ich esse jetzt nicht immer nur die fertigen, weiß ich nicht, veganen Fischstäbchen, Würstchen, sondern du machst einfach mal deine Nudelpfanne mit Kichererbsen?
Ja, mit Gemüse halt jetzt nicht unbedingt Kichererbsen oder sowas. So, aber halt einfach auf das Fleisch oder sonst was halt zu verzichten oder was auch immer, sondern halt dann nur das Gemüse zu essen oder sonst irgendwie.
Genau, ja. Aber das ist halt auch oft ein Problem, weshalb es nicht funktioniert mit vegan oder vegetarisch, weil die Leute dann einfach sagen, ich lasse es weg, aber nichts, was auch von der Nährstoffbreite das ersetzt, hinzufügen. Und da ist es halt so wichtig, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte mit auf den Speiseplan reinzunehmen. Nicht nur, weil sie dir Eiweiße und Fette liefern, sondern auch noch ganz viele weitere Mineralstoffe, zum Beispiel Spurenelemente, die wichtig sind. So die höchsten pflanzlichen Kalzium- und Eisenquellen sind zum Beispiel Sesamsamen, Kürbiskerne. Und das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie außen am Brötchen sonst groß in der Ernährung hat. Und wenn du sagst, na, ich mache dann meine Nudelsoße mit einem Löffel Mandelmus, Tahin, irgendwas, dann hast du das auch ganz schnell wieder drin und du hast eine fettig-cremige Komponente plus eben die Nährstoffe. Ja. Aber das ist halt auch wirklich eine Frage von Wissen in dem Bereich natürlich. Das musst du ja alles erstmal rausfinden. Klar, wenn du jetzt irgendwie 30 Jahre lang immer nur gekocht hast mit Fleisch, dann kennst du nur das. Und dann muss man erstmal wieder umlernen. Wie, du willst sagen, du bist 29. Entschuldigung. Wenn du 29 Jahre nur mit Fleisch gekocht hast, musst du erstmal umgeschult werden. Und das geht natürlich auch nicht über Nacht. Und ich finde auch, dass von der Information muss man sich immer noch relativ viel selber aktiv suchen. Das ist ja nichts, was dir jetzt so entgegengeworfen wird.
Nee, das stimmt, ja. Aber es ist halt auch eine interessante Erfahrung, ne? Also ich habe ja auch in unserer Laufzeit schon mal komplett vegan mich dann ernährt für eine Weile. Also erst vegetarisch, dann vegan. Einfach um es auszuprobieren, nicht aus Überzeugung. Aber das geht halt alles, ne? Also das ist, man muss sich halt dran gewöhnen und dann funktioniert sowas auch. Mit Sicherheit könnte ich auch komplett auf Fleisch verzichten. Ich mache es halt jetzt noch nicht. Vielleicht ist das dann der nächste Schritt, weiß ich nicht. Ist ja jetzt auch nicht so ein Drama. Es gibt genug Leute, die es ihr Leben lang schon machen oder fast ihr Leben lang. Von daher
Also das einzig komplizierte am veganen Leben ist nur mit anderen Menschen darüber reden und denen zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht essen. Das ist ganz lieb. Ich möchte dein Würstchen nicht probieren. Nein, ich möchte auch nicht das Ei. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht. Und dann wird man halt verbittert und ist nur noch zu Hause.
Gut, genau das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich trinke zum Beispiel auch keinen Alkohol oder keinen Alkohol mehr, schon lange. Und dann auch dieses jedes Mal, wenn du irgendwie weg bist, komm, ich gebe dir ein Bier aus, willst du ein Bier? Hier kriegst du einen Schluck Bier, hier ist eine Flasche Bier. Nee, ich trinke nichts. Auch nicht nur eins, nein. Ich trinke nur Wasser. Ja, nee, aber das geht ja nicht und so.
Siehst du, Tierprodukte sind mein Bier.
Ja.
Und Bier ist auch mein Bier.
Ja, genau. Also das kann ich in diesem Punkt dann so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Aber ich meine, es gibt ja auch so viele Dinge, die man jetzt hat. Ne? Es ist ja nicht nur so Sachen mit Klima und sowas. Wir haben die Gas- und Stromkrise und sonst sowas. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, wir sind jetzt über den Berg so ein bisschen, habe ich den Eindruck oder die Vermutung, ne? Also wenn ich zurückdenke, so von der Nachkriegszeit, wo meine Eltern geboren wurden, ging es eigentlich nur bergauf. Eigentlich komplett. Das Leben von meinen Eltern, dann auch als ich geboren wurde in den 80ern, es ging nur bergauf. Alles ist besser geworden, ne? Also die Demokratie hat sich gefestigt, die Länder, unterschiedlichen Länder haben zusammengearbeitet, die technische Entwicklung war ein Fortschritt. Im Auto musste man sich auf einmal anschnallen und die Leute sind nicht mehr durch die Windschutzscheibe geflogen und der Computer und das Internet wurde erfunden, obwohl ich da manchmal mich frage, ob das wirklich ein Fortschritt ist. Aber du weißt, was ich meine, ne? Alles hat sich entwickelt und zwar auch alles für uns hier in Westeuropa. Alles ging eigentlich nur aufwärts und nach oben. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, ne, ein Krieg vor der Haustür, und zwar ein Krieg, der auch wirklich Auswirkungen hat. Ich war zu jung beim Jugoslawienkrieg, oder zumindest nicht so involviert wie jetzt. Aber ich glaube nicht, dass er so Auswirkungen hatte wie jetzt der Ukraine-Krieg, ne? Wo du es halt wirklich gemerkt hast und sowas. Vielleicht war es auch damals für mich nicht so auffällig, weiß ich nicht. Wir haben die Stromprobleme, wir haben die Klimaprobleme, wir haben alles wird teurer, die Lieferschwierigkeiten allein.
Das Problem,
du musst
ist halt
auf
auch die
dein neuestes Spielzeug warten. Genau, die Globalisierung bricht teilweise zusammen. Wir hatten die Corona-Pandemie. Das ist halt, ich glaube, wir sind jetzt so über den Berg und es ist jetzt sehr schwer, je älter man ist, sich dran zu gewöhnen, dass es halt, du bist halt nur gewohnt gewesen, es geht immer nur vorwärts, es geht immer nur aufwärts. Ganz grob gesagt. Für Einzelne ging es natürlich auch abwärts, aber insgesamt gesehen für die Gesellschaft. Und jetzt geht's in eine andere Richtung.
Ja, weil einfach die Systeme, die wir aufgebaut haben, nicht langfristig zu erhalten sind. Dieses irgendwo im Ausland kippen wir unseren Müll hin, lassen wir unsere Sachen billig produzieren, das funktioniert halt nicht. Und dann merken wir, huch, irgendwo in Indien ist eine Fabrik abgebrannt, jetzt gibt's hier nicht mehr unsere Blutdruckmedikamente. Neueste Knappheit ist Ibuprofen-Saft für Kinder, weil Tabletten schlucken geht halt erst ab einem gewissen Alter. Und die Apotheken fangen das jetzt an, selber anzumischen. Es gibt da halt Rezepturen, Paracetamolsaft und so weiter. Aber das kostet halt statt 3 Euro dann irgendwie den Verbraucher 20. Und da sagt die Krankenkasse, ja, hallo, nee. Und dass dieses System halt dann voll auf Kostenoptimierung ausgerichtet war und nicht mehr auf Nachhaltigkeit, das ist schon verrückt. Auch wenn man so sieht, wie alte Leute zum Beispiel in der Küche arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, aber die haben dann eine Schüssel mit Waschwasser für den Salat, für die Tomaten. Dann wird irgendwie das Nudelwasser aufgefangen und so. Und dann gibt man das alles in den Garten, an die Pflanzen. Weiß nicht, haben das deine Großeltern so gemacht?
Ich hatte letztens mit meinen Eltern drüber gesprochen. Da ging es drum, ich hatte Kuchen gemacht, der war noch nicht durch. Da hat meine Mutter gemeint, ja, dreh doch Temperatur runter, lass ihn einfach drin. Und dann sind wir drauf gekommen, dass früher, also meine Uroma müsste das gewesen sein, ja, dann auch, wenn sie gekocht hat, Fleisch gekocht oder Braten oder sonst sowas, dann halt auf dem Herd gekocht und dann in den Topf genommen, in eine Decke eingeschlagen und ins Bett gestellt und da halt weiter kochen lassen, ne? So Zeug, die halt früher gemacht haben. Das sind so Sachen, die sind auch verloren gegangen zum Teil. Also natürlich, weil es auch, meine Großeltern haben auch Sachen gemacht, wo du dich gefragt hast, hä, das ist ja komisch oder warum macht ihr das? Aber naja, die waren es halt zum Teil noch vom Krieg gewöhnt oder sonst sowas, wo sie gewisse Sachen gemacht haben, die dann für uns in unserer Luxussituation nicht unbedingt notwendig waren, die du dann verlernt hast.
Genau, oder dieses wirklich verschwenderische Umgehen mit Ressourcen von Lebensmitteln über Metalle, Wasser, Platz. Das ist so, als hätten wir noch eine Erde im Keller. Und ich glaube, früher hat man null an Klimawandel gedacht, weil da war die Bildung nicht so weit. Die Nachrichten hatten ganz andere Probleme. Aber trotzdem hat man sich da doch viel nachhaltiger verhalten, einfach weil Geld knapp war, keine Ressourcen knapp war. Und man konnte nicht immer günstig im Winter aus Peru die Gemüsesachen noch oder die Heidelbeeren aus Peru einfliegen lassen, sondern dann musste man eingeweckt haben, sonst gab es halt nichts.
Ist halt auch sowas ganz Banales, ne? Das Gemüse hat jetzt hier Saison, dann wird halt das nur gegessen. Das andere, keine Ahnung, du brauchst keine Erdbeeren im Dezember. Gibt's halt nicht. Oder, ne? Das machen wir jetzt eigentlich nur noch bei Spargeln, dass wir da irgendwie so Saison haben. Spargelsaison, Kürbissaison. Alles andere hat das ganze Jahr über Saison.
Ja, aber da wird das ja auch richtig zelebriert. Also da sind ja alle so, uiuiui, es gibt den ersten Spargel, toll, toll. Ich glaube, früher waren die Leute auch so und haben gesagt, oh Gott, es gibt Erdbeeren, es gibt Kirschen, es gibt Gurken, hurra. Und alles andere wurde eingeweckt und wenn alle, dann alle.
Ja.
Und dann hatte man eben auch verschiedene Sorten für verschiedene überlappende Erntezeiträume. Aber jetzt kann man es ja einfach aus Marokko, Peru oder Ähnliches einfliegen. Braucht man das alles nicht mehr so. Ja. Habe ich auch dran gedacht. Dieses Jahr gab es super viele Kirschen, haben wir letztes schon drüber gesprochen. Ich habe, ich glaube, 10 Gläser Süßkirschen, 8 Gläser Sauerkirschen eingeweckt und dachte auch mit Blick auf das Regal, wer soll denn diese ganzen Kirschen essen? Aber dann dachte ich, naja, wenn du dir vorstellst, das ist dein Kirschenvorrat fürs Jahr, kannst du jeden Monat ein Glas essen und in 5 Monaten, Nachrichten ist nicht so meins, ne? In 6 Monaten eins extra. Das ist jetzt doch nicht so übermäßig viel. Ja. Wenn du halt wirklich davon ausgehst, dass du nur das hast außerhalb der Saison. Und das halt dann auch machen musstest, so mit der Bevorratung. Und wir haben ja halt den Luxus, wir gehen halt in den Supermarkt und kaufen uns noch eins, wenn wir wollen.
Ja. Noch haben wir das, ne? Aber jetzt hatten wir es halt auch schon gesehen bei Corona und bei dem Krieg, dass auf einmal halt nicht alles im Regal ist. Oh, Sonnenblumenöl ist leer, ja, geh in den Supermarkt und hol eins. Da ist halt keins mehr. Oder wenn es da ist, kostet 8 Euro der Liter.
Ja. Dann gehen die Leute auch anders um mit dem Öl. Also ich kenne das auch von meinem Opa, wenn er gebraten hat und da richtig viel Fett in der Pfanne war, dann hat er die Pfanne einfach in den Keller gestellt, dann ist das Fett fest geworden, war natürlich meistens Schweineschmalz oder so und dann wurde das nächste da drin halt wieder gebraten.
Ja, das weiß ich auch noch von meiner Oma, also was sie genau da gemacht hat, weiß ich auch nicht, aber keine Ahnung, dann ist noch Speck oder sowas ins Fett gekommen und dann ist das später in den Kühlschrank gewandert und das nächste Mal wurde es halt wieder verwendet für irgendwas. Also ja, habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Also ich weiß auch gar nicht, was sie genau gemacht hat, aber das sind halt auch so Sachen.
Also ich versuche das auch ehrlich gesagt zu machen, wenn ich alleine bin oder hier nur mit meinem Mann und nicht irgendwie in der Familie heißt, warum steht die Pfanne hier rum? Dann, weiß ich nicht, Backofen rein, auf Pfanne reingestellt, wenn da noch irgendwie viel Olivenöl vom Braten ist und dann kann man es beim nächsten Mal wieder benutzen. Jetzt muss man natürlich sagen, ungesättigte Fettsäuren und so weiter, kann man nur bedingt machen, dann muss man es vielleicht doch eher mit dem Sonnenblumenöl machen. Aber vom Prinzip ist es ja wirklich Verschwendung, das wegzukippen. Plus es verstopft den Abfluss und schlabbert im Mülleimer rum.
Ja.
Ja. Ah, und jetzt die ganzen Sparaufrufe der Politik, Gas sparen, macht dir das Angst?
Ich weiß, es sollte, aber es macht mir noch keine Angst. Keine Ahnung, weil das Ganze ist halt unvorstellbar. Also ich bin wirklich gespannt auf den Herbst und auf den Winter, weil sowas in der Art, wie gesagt, hat man in meinem Leben noch nicht. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also, nee, das ist noch nicht so ganz angekommen.
Also meine Oma, 92, meinte so, ja, ich heb jetzt alle Gläser auf, dann können wir einwecken. Weil wenn es keine Energie gibt, werden die als erstes keine Gläser mehr produzieren. Dachte ich, ja, hat sie irgendwie, hat sie recht. Und sonst kloppen wir ja die immer fröhlich scheppernd ins Altglas und kaputt sind sie.
Ja.
Und ich habe, also wer den Brüllaffen-Couch-Podcast schon länger verfolgt, der Einkochwahn ist nicht neu bei mir. Das mache ich schon, ich weiß nicht, ich glaube 2008 oder so, ich mein erstes Mal gekocht. Ist schon eine Weile her, aber ich finde es einfach richtig schade. Meine Eltern haben zum Beispiel ganz viele Johannisbeersträucher, wenn die einfach nur runterfallen und vergammeln. Und dann muss ich halt abends da durch die Büsche kriechen und die noch absammeln und dann rote Grütze kochen. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal rote Grütze gekocht. Das ist ja bombig. Also für Mischung aus Kirschen und Stachelbeeren, Johannisbeeren und so. Mit Gelierzucker quasi nicht in der Konzentration, dass Marmelade wird, sondern nur so zähflüssig. Unglaublich lecker. Kriegst viele Beeren weg und es ist ja auch schön für den Winter sowas zu haben. Und dann denke ich auch, das ist doch eine Sache, da hat man doch nie drüber nachgedacht, das einzukochen. Jedenfalls sehe ich das jetzt mit anderen Augen, nicht nur dieses, ach, ist mir aber eigentlich so schade, dass unsere Beeren schlecht werden, sondern auch, und wenn es wirklich mal schlimm kommt, dann haben wir was im Keller. Weil sonst habe ich das immer nur betrachtet aus der, ach, es wäre auch schade, wenn das hier alles verkommt, Perspektive. So als,
ja
ich räume den Garten auf.
Ey, das stimmt ja auch, ist ja, ne, das, ich habe halt keinen Garten. Ich habe Lavendel, da kann ich Duftkissen draus machen.
Da kannst du Sirup draus machen.
Mhm. Auf jeden Fall sorge ich dafür, dass die Bienen hier was haben für ihren Honig.
Das ist schön. Ne? Das ist schon mal schön. Und dann aber bitte nicht mit Roundup den Rest des Balkons behandeln. Dann haben die Bienen gar nichts mehr vom Lavendel.
Nein, ich weiß auch nicht mal, was das ist. Von daher ist da sehr geringe Gefahr. Was ist Roundup?
Glyphosat für den Hausgebrauch. Also das, was die Leute sich quasi so in die Rasenfugen sprühen, damit da auch ja nichts wächst. Weil nur ein sauberer Beton ist ein guter Beton. Es gibt so... Nee,
dafür nehme ich einen Flammenwerfer.
Sehr gut. Na, besser als Roundup. Es gibt ja so diese amerikanischen Suburbs, ne? Alles sieht gleich aus, die schönen Boxhäuschen und der perfekt gepflegte Vorgarten. Natürlich hängt da eine amerikanische Flagge, fette Straße, schöne Garage. Und es gibt so YouTube-Sender, da zeigen die Leute, die quasi den Garten vorne schön machen. Und die gehen dann zu Leuten mit besonders verwilderten Gärten und sagen, hey, ich bin so Hobbygärtner, kann ich deinen Garten auf Vordermann bringen? Und die sind dann immer so, und was kostet das? Erstmal misstrauisch, lassen sie dann aber machen. Und am Ende schneidet er einfach nur alles blitzeblank, macht den Rasen kurz und putzt jedes Kraut aus der Fuge. Und wo ich so denke, was ist denn das für ein Lebensraum für Insekten? Also es gibt da keine Beete, es gibt da keine Blumen, es gibt einfach nur Rasen. Das ist eine tote Landschaft, da ist null Biodiversität. Was soll denn da noch leben? Und in den Kommentaren sind alle so, wow, du bist der beste Mensch, den ich je gesehen habe. So toll, God bless you. Und ich denke so, streu doch mal hier ein paar Blütensamen aus. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, dieser Trauerrasen. Das ist hier nicht lebensfähig in Wirklichkeit, aber das sagt da keiner.
Ja, bei US-Suburbs muss ich immer an den hier Songs Little Boxes denken. Das war doch die Titelmelodie.
Die
genau. Mir fällt gerade die Serie nicht ein, wie sie hieß. Weeds, ja, genau. Aber muss ich immer dran denken, das sieht mir dann auch zu der Musik dann, wie die ganzen Häuser, wie alles eins wie das andere aussieht. Ja, Vorgärten sind schon sowas ganz Besonderes, Komisches. Ich bin ja, aber das hat eher mit meiner Faulheit zu tun, so ein bisschen mehr für Natur, ein bisschen kreuz und quer wachsen lassen, ein bisschen einfach wachsen lassen und nicht alles getrimmt auf Zentimeter oder sowas, was aber wie gesagt damit zusammenhängt, dass ich Gartenarbeit hasse.
Das ist ja okay. Der Garten soll ja auch nicht immer platt gemacht werden. Ich sehe das bei den Nachbarn meiner Eltern, die haben so einen Rasenroboter und der fährt selbst jetzt bei totaler Trockenheit, wo der Rasen ja mal echt nicht wächst, irgendwie zweimal die Woche rüber und säbelt nochmal den letzten Grashalm, der 2 Millimeter sich vielleicht gewagt hat vorzuschieben, an, dass er noch schön austrocknet, wo ich auch denke, was soll denn das? spart doch den Strom und lass den Rasen einfach mal leben. Aber nein, wir haben ja jetzt diesen tollen Roboter. Und wenn man SUV hat, dann kommt der vielleicht sogar unten durch.
Ich habe ja meine Arbeit, meine Firma liegt direkt nebendran, jede Menge Felder und Weinberge. Das ist aber alles flach. Und da gehe ich dann ja immer spazieren mittags, außer es ist so Wetter wie heute. Und da ist dann auch so eine Wildwiese und ich finde es halt einfach nur schön, wo halt einfach wachsen lässt. Gibt's ja jetzt auch mittlerweile immer häufiger. Und siehst halt die ganzen unterschiedlichen Pflanzen und es blüht sehr schön und die ganzen Insekten da drin herumfliegen und jede Menge, wenn man dann einen Moment stehen bleibt, überall Schmetterlinge und Hummeln und Bienen und was weiß ich nicht alles. Und keine Ahnung. Mir gefällt es halt besser, als wenn da jetzt alles mit Rasen und einzelne Rosenbüsche wäre oder so. Es ist auch mal schön, aber ja, ich weiß nicht.
Dann fehlen da auch die Hummeln und die Bienchen, ne? Wenn es alles nur schicker Rasen ist.
Ja. Aber ja, um nochmal drauf zurückzukommen, was wir eben hatten, mit diese Aufrufe, Gas zu sparen, was weiß ich, was man alles machen soll und die Temperatur runterdrehen und so. Das mache ich ja auch. Ich weiß nicht, ob man da wirklich alle in der Bevölkerung erreicht. Ich glaube auch, das geht nicht nur mir so, dass diese Realität halt noch nicht eingesetzt ist, weil du immer noch nicht großartig diese Konsequenzen spürst. Es ist halt gerade 38 Grad. Da machst du dir noch nicht Gedanken im Winter, wenn es minus 5 Grad ist. Das wird wahrscheinlich schneller kommen, als es uns lieb ist. Aber es fehlen halt auch die Erfahrungswerte. Es war halt immer alles da, ne? Keine Ahnung, du hast irgendwas gebraucht, gehst in den Supermarkt und holst. Dir ist kalt, du drehst die Heizung höher. Du hast Durst oder du musst das Auto waschen, du drehst den Wasserhahn auf.
Ich habe überlegt, ob ich nochmal Islandwolle bestelle, bevor im Winter da alle drauf kommen, dass sie sich einen Pullover stricken wollen.
Ja, das...
Du lachst das, noch.
Ja, das ist das... Was bei Corona das Bananenbrot war, ist dann der Islandwollenpulli im Winter.
Ja, der Gaskrise. Dann esse ich meine rote Grütze kalt aus dem Glas in meinem Islandpullover und hoffe, dass ich nicht klecker, ne? Weil Wäsche waschen ist nicht.
Ja.
Und also wirklich, ich weiß nicht, du hast ja jetzt nicht ganz so viel Garten, aber fürs Gießen so der Blumen, ich glaube, es ist schon eine richtig gute Angewohnheit in der Küche zu sagen, wenn ich irgendwie Kochwasser habe von Kartoffeln, das gieße ich nicht in Ausguss, sondern ich lasse es abkühlen und gieße damit nochmal meine Blumen. Da sind Nährstoffe drin, Blume freut sich, super, ich soll es jetzt halt nur nicht kochen drüber kippen, dann ist Blume tot. Oder irgendwie das Waschwasser vom Salat. Da bin ich auch drauf gekommen, als ich so die ganzen Kirschen gewaschen habe. Die legt man ja ins Wasser, dass man schön die Maden rauslockt, weil die ja merken, oh Gott, Überflutung, und dann kommen die raus. Da dachte ich auch, das kann ich jetzt nicht wegkippen. Irgendwie immer 2 Liter pro Riesenschüssel Kirsche. Dann habe ich den Garten geschüttet. Und wo ich das so vorne einmal über die so Treppe gegossen habe, da ist der Rasen plötzlich auch gar nicht mehr ganz so tot wie an allen anderen Stellen, wo ich denke, das hat schon einen Effekt.
Ja.
Oder auch so Sachen wie, also wenn man jetzt einen Garten hat, Wasser lassen draußen, wenn du dir überlegst, wir sind halt wirklich so drauf trainiert, oh Gott, Toilette ist, also jetzt Wasser lassen, ist was super privat widerliches, das darf man nur drinnen im Klo machen. Du gießt da irgendwie 500 Milliliter Urin rein und spülst mit, ich weiß nicht, 5 Litern nach. Eigentlich kannst du es auch, wenn du einen Garten hast, unterm Baum tun. Wird durchs Grundwasser gefiltert und du spülst nicht noch 5 Liter irgendwo hin.
Ja, oder du kannst das Abwaschwasser hinterher gießen und nicht auf die...
Ja, genau, also wenn du so Seifenwasser hast.
Weil wenn ich hier auf dem Balkon in meine Blumenkörbe Wasser lassen würde, hätte ich, glaube ich, Probleme mit der Nachbarschaft.
Und die Blumen sind irgendwann tot, weil die Salzkonzentration zu hoch ist. Also so ein großer Erdboden, der filtert das ja durch, aber so, ich weiß nicht, wie viele Liter passen in Blumenkasten 10. Irgendwann mufft's und die Nachbarn gucken komisch und irgendwann sind die Blumen auch dahin.
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt beim Wasserlassen angekommen sind, dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende dieser Themen angekommen.
dann neue Dinge lernen. Also jetzt nicht nur sparen, sondern ich habe ja erzählt, ich habe tonnenweise Kirschen eingekocht und die habe ich entkernt. Und dann hatte ich einen gigantischen Berg Kirschkerne, wo ich dachte, und die schmeiße ich jetzt einfach weg. Dann dachte ich, auf den Kompost will ich die nicht machen. Das ist ja quasi Holz. Wann soll denn das mal verrotten? Das liegt ja hier noch ewig. Dann dachte ich, naja, aber jetzt einfach wegschmeißen ist auch zu schade. Dann habe ich überlegt, irgendwie verbrennen beim nächsten Feuer. Und dann kam ich drauf, was macht man mit Kirschkern? Kirschkernkissen. Also habe ich die ausgekocht. Gibt so eine Art schöne Limonade. Also ich habe das jetzt dann abkühlen lassen und einfach mit Sprudelwasser aufgegossen und Minze und Zitrone, war gar nicht schlecht. Und getrocknet im Anschluss, einfach nachdem ich gebacken hatte, habe ich die noch aufs, also ich habe das noch auf dem Blech so in der Sonne trocknen lassen und dann nochmal, nachdem ich gebacken hatte und es noch warm war, einfach nochmal in den Ofen rein, dass sie wirklich durchtrocknen. Und dann habe ich gedacht, ich nähe jetzt Kirschkernkissen. Stricken tue ich ja auch schon lange, aber nähen nie. Es gab immer nur eine Nähmaschine und zwar die gute Veritas von der Oma und da hieß es immer, die fasst keiner an, die wird nicht mehr hergestellt, die kann keiner mehr reparieren. Wenn du die kaputt machst, dann, keine Ahnung, wirst du enterbt. Also habe ich nie genäht. Außer also irgendwie einen Knopf annähen mit der Hand, aber ich meine jetzt wirklich so nähen. Und dachte mir, aber jetzt ein Kissen, das kann ja nicht so schwer sein, da muss ich ja nicht groß irgendwas können, 2 Quadrate schneiden und drin die Kirschen. Ich habe noch eine Nähmaschine quasi von meinem Opa, der leider verstorben ist, und habe dann mal mich so hingesetzt und die Anleitung durchgeguckt und dachte auch, boah, wann habe ich eigentlich das letzte Mal irgendwas so ganz von Anfang an gelernt? Boah, es ist anstrengend, erstmal hier die Nerven zusammenzunehmen, sich das alles anzugucken und da langsam ranzugehen, zu akzeptieren, dass man wirklich keine Ahnung hat. Und am Ende hat es funktioniert. Ich habe mir ein bisschen alten Stoff gesucht und habe dann mir ein YouTube-Tutorial angeguckt, was ja wirklich super ist, dass es heutzutage all das gibt. Und habe gelernt, man sollte 2 Kissen ineinander machen, wenn eins reißt, dass quasi die Kirschen oder die Kirschkerne nicht sofort rauspurzeln. Und dann mit einer Wendeöffnung und so weiter. Und ich habe 2 gemacht. Und das zweite ist auch wirklich schöner gewesen, dann, weil man schon ein bisschen herausgefunden hat, okay, was habe ich falsch gemacht? Und dann habe ich es auch erst so oberflächlich zugenäht, was natürlich ein bisschen scheiße aussah. Und habe dann gelernt, oh, es gibt auch unsichtbare Handnähte, um so Wendeöffnungen zu verschließen. Und das fand ich echt richtig toll, so dieses Gefühl, ich kann da selber was machen und lernen. Ja, mit viel Geduld und noch eine Nacht drüber schlafen, dass die Frustration wieder zurückgeht, dass man sich so doof anstellt. Wann hast du eigentlich sowas zum letzten Mal gemacht, sowas komplett neu?
Jetzt, wo du schon erzählt hast, habe ich schon nachgedacht. Mir fällt auf Anhieb nichts ein, was ich komplett neu gemacht habe. Also was mir wirklich fremd war. Ich habe eine Weile mit Messern rasiert und die Messer dann geschärft. Und ich habe noch nie im Leben vorher mit Messern geschärft. Also jetzt auch schon ein bisschen her. Aber so mit Steinen halt in die Messer dann drüber gezogen, um sie zu schärfen. Und mir auch YouTube-Videos vorher angeschaut, wie das funktioniert und was man dazu braucht. Und später war es mir insgesamt zu aufwendig, deswegen mache ich es nicht mehr. Aber das war was, ja, wo ich auch mich erstmal komplett in eine fremde Welt mit beschäftigen musste und lernen musste. Und
hast du dann auch angefangen, so deine Küchenmesser zu schleifen, nach dem Motto, ich habe hier einen Schleifstein, ich werde alles schleifen, was ich finden kann?
Die Küchenmesser nicht so. Also du kannst halt, Küchenmesser müssen nicht so, also brauchen nicht diese Steine, die Rasiermesser dann brauchen, weil die Rasiermesser müssen schärfer sein. Muss feiner sein. Nee, mit denen habe ich das nicht gemacht. Da habe ich es normal mit hier so oft. Na, so ein Schärf-Dingsbums, genau. Ja.
Oder meinst du so ein Gerät?
Nee, schon dann auch mit Hand, wo du halt die durchziehst. Ansonsten fällt mir jetzt auf Anhieb sowas nicht ein. Zählt Autofahren? Das ist halt schon ein bisschen her. Da war ich 18.
Ja, laufen lernen war auch irgendwann mal ein ganz neues Ding, ne?
Aber so Hobby, privatmäßig, nee. Was ich halt, Wo ich diesen Effekt halt jetzt habe, ist im Job. Ich habe vom nicht ganz im Jahr halt mein Aufgabengebiet komplett gewechselt, mache jetzt halt andere Sachen, von denen ich vorher halt wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, wie Datenschutz und Qualitätsmanagement und sonst sowas. Und da habe auch niemand, der mich wirklich so anlernen kann, großartig. Natürlich habe ich Lehrgänge gemacht, aber wirklich viel kraft es nicht ab. Und das ist halt wirklich auch viel recherchieren, durchlesen, Bücher lesen, nachgucken, wie Dinge funktionieren, von denen ich wirklich null Ahnung hatte. Ja, aber so im Privaten, nee, fällt mir also, jetzt auf Anhieb nichts ein.
Wir sind gerade dabei, das Haus meines Opas zu renovieren und da gibt's so viel handwerklich, wo ich denke, ach du klar. Scheiße, das habe ich noch nie gemacht. Habe jetzt letztens Balken abgeschliffen, wo ich dachte überhaupt, was braucht man für Gerät? Aha, Körnungsstufen bei Schleifpapier. Oh Gott, wie macht man das in den Ecken? Oh Gott, da gibt's noch ein Gerät für. Wie lasiert man das? Oh, Holzwurmlöcher, wie geht man damit um? Wo ich auch so denke, wow, faszinierend. Das ist ja quasi eine Wissenschaft für sich und es gibt natürlich Experten nur dafür. Also irgendwie, oh Gott, jetzt lagere mich nicht fest, ob es jetzt Tischler oder Zimmermänner oder so sind, aber dass es halt da wirklich richtig Experten für all diese Dinge gibt. Und das ist dann immer, finde ich, total so erweiternd für deinen Erkenntnishorizont, dass du denkst, wow, für mich ist es jetzt so, ich muss das mal fertig kriegen, diesen Balken, aber bei anderen ist es quasi das ganze Leben, dass die Balken perfektionieren. Das ist ja genauso, wie Leute irgendwie denken, ja, Haut, kein Ding und das ist mein ganzes Berufsleben irgendwie, alles, was die Haut hat, was da nicht hin soll, zu beackern.
Ja, klar, das ist, wenn du kein Handwerker bist und dann irgendwas mit Renovierung machst, natürlich, das sind alles neue Dinge, die du dann da lernst und machst und entdeckst, wo du, ja, weiß ich nicht, da muss ich auch erstmal hinsetzen. Okay, ich will jetzt das machen. Wie funktioniert das eigentlich? Oder was muss ich da machen? Oder wie kriege ich das wieder auf Vordermann? Wie auch immer. Das ist für jemand, der halt nicht aus so einem Berufsfeld dann kommt, ja, ist das alles komplettes Neuland.
Ja, und dann gehst du in den Baumarkt, denkst du, ich kaufe jetzt einen Holzlack und dann stehst du vor diesem Regal und denkst du, welchen? Weil da ist halt nicht nur Innenlack, Außenlack, sondern hier gibt es diesen Lack in 1000 verschiedenen Qualitäten, in 1000 verschiedenen Farben und viel Glück, den richtigen zu finden.
Ja. Ja. Ich muss übrigens zu deiner Beruhigung oder wie auch immer Fairness-Gedanken sagen, es ist bei mir gerade sehr unangenehm, es ist gerade sehr schön. Es regnet draußen zwar noch, aber die Luftfeuchtigkeit ist gerade sehr ekelhaft hier. Also der Regen hat nicht so viel gebracht.
Sehr froh, dass es bei dir noch Wasser gibt, was vom Himmel fällt.
Ja.
Ach ja. Und was auch nicht vom Himmel fällt, ne, Handwerker, das ist ja auch so ein Grund, Dinge selber zu machen. Ich glaube, noch können wir mit Geld uns Dienstleistungen kaufen, aber es ist halt wirklich schon so immer knapper. In der Vorgespräch hast du ja schon erzählt, LKW-Fahrer sind ein rares Gut. Ja. Und genauso ist es mit Handwerkern jeglicher Art. Die sind ewig ausgebucht, Umzugsunternehmen und so weiter. Und entweder man macht selber oder man kennt wen oder man hat Pech gehabt. Und diese Geschichten erinnern mich ja doch sehr an an die Stories, die mir immer von DDR-Zeiten und Kriegszeiten erzählt wurden, ja, von den Großeltern.
Das hörst du auch in vielen Bereichen, wo halt das Personal dann einfach fehlt. Also das hat nicht mehr halt nur was mit Corona zu tun, sondern da ist halt nicht mehr was. Ja, sind keine Leute mehr da, keine Ahnung. Hier hat letztens eine Bäckereikette in der Stadt zugemacht, weil sie haben keine Azubis mehr bekommen, sie haben keinen Nachwuchs mehr bekommen, sie haben kein Personal mehr gehabt.
Krass.
Ja, ging dann halt einfach nicht mehr. Ja, und jetzt bekommst du ja auch mittlerweile mit, in vielen Branchen ist es halt, ne, wo früher der Arbeitgeber mehr Möglichkeiten hatte, ist halt jetzt eher für Arbeitnehmer besser. Klar, LKW-Fahrer ist ein krasses Ding, da kommt auf uns sowas zu, wie was die Briten letztes Jahr hatten. Aber es ist schon, ja. Und klar, das zum einen Teil ist das natürlich, ne, zahlt den Leuten vernünftiges Geld, dann habt ihr auch die Leute, aber das ist ja auch manchmal so faszinierend, wo man sich auf einmal dann fragt, wo sind die denn jetzt alle hin?
Na, das sind alles die Boomer, die in Rente gehen.
Ja.
Oder die einfach sagen, nö, ich habe da jetzt so ein geiles YouTube-Video gesehen als Werbung vorher, wie man Cashflow generiert von zu Hause, 10.000 im Monat, nicht wahr?
Bist du ein CEO oder COO von einem großen mit 24 Umsatz? Ja, mittlerweile schaue ich es ja gern. Wir haben uns ja hier schon mal zuvor beschwert, aber mittlerweile schaue ich mir dann wirklich die 4-5 Minuten Werbevideos an und versuche rauszufinden, um was es da geht. Und ich habe es bis jetzt bei keinem geschafft. Die erzählen mir von irgendwas Coaching und was und so, aber was sie da coachen, was man da lernen soll, um was es da überhaupt geht.
Ja, dann musst du erst das Seminar kaufen. Ja. Das ist der Trick.
Ja, das ist so. Ach. Naja. Ja, nee, aber auch so allgemein, klar, Geduld lernen haben wir auch gelernt, jetzt mal unabhängig von den Handwerkern oder sowas auch, die Lieferketten oder so, ne? Also, wenn eine Firma jetzt was ankündigt, was weiß ich, weil ich das jetzt kenne von der Kamera, hier dann und dann kommt eine neue Kamera raus oder da ist der Verkaufsstart und dann dauert es aber erstmal vom Verkaufsstart, was weiß ich, ein halbes Jahr, bis es dann tatsächlich auch verfügbar ist. Weil Chipkrise, weil Lieferverzögerung, weil ein Schiff im Suezkanal quer steht, weil die Schiffe in den Häfen nicht entladen werden können. Lauter so Zeug halt. Ja, Geduld sollten wir auch lernen.
Ja, und da musst du dir vorstellen, früher hat noch irgendwie der Schreiner im Ort nebenan deinen Schrank gemacht. Dafür konntest du dir nicht einen Billo-Ikea-Schrank, keine Ahnung, alle 3 Jahre kaufen, aber dann hat das quasi wenigstens funktioniert. Man muss natürlich sagen, es war auch nicht alles besser, ne? Also es hat schon Vorteile, sich zu spezialisieren und so weiter, aber es ist trotzdem auch ein System, was ganz schnell kippen kann. Und das ist doch sehr bedrohlich. Und auch was du meinst, es wurde immer besser und plötzlich hat man das Gefühl, der Boden wird einem unter den Füßen weggetrocknet, weil das Klima hat sich gegen einen verschworen. Dann gibt es auch noch eine Pandemie. Irgend so ein Irrer macht einen Krieg. Und gleichzeitig wird alles knapp und es gibt keine Arbeitskräfte. Man fragt sich, wo sind die hin? Die altern alle, es kommt keiner nach. Aber wird ja auch keiner ausgebildet. Die Schulen, entweder haben die Lockdown oder hitzefrei wahrscheinlich demnächst. Lehrer gibt's auch nicht mehr. Das klingt doch wie so ein apokalyptisches Szenario.
Ja, es ist, ja. So, ich muss mal sagen, das ist auch eine ziemliche Depri-Folge heute. Also die ist eher so von der Stimmung her so 1 von 5 Bananen.
Es ist auch einfach zu warm hier für gute Laune.
Ja, soll ich zum Abschluss noch was eher Positives hinterher liefern?
Du hast jetzt den Kamin einbauen lassen?
Nee, dafür ist hier kein Platz. Aber ich habe noch 2 Serien geguckt. Die ich ganz gut fand. Das erste ist Miss Marvel. Über Miss Marvel habe ich hier schon mal geredet. Da ist eine, also die Figur gibt es schon länger. Diverse Figuren. Man kennt ja auch Captain Marvel, Carol Danvers aus den Kinofilmen von Marvel. Es gibt aber auch eine Miss Marvel, die ist noch gar nicht so lange erfunden worden von G. Willow Wilson. Kannst
du diesen Namen bitte nochmal sagen?
Wie heißt er? G. Willow Wilson. Gwendolyn Willow Wilson.
Ach so, okay.
Die hat diese Figur, diese Ausprägung dieser Figur erschaffen 2013. Da ist er, glaube ich, erstmals aufgetaucht. Und da habe ich auch hier im Podcast schon mal drüber geredet, über die Comics, die waren halt großartig. Da geht es darum, dass ein Teenager, Tochter von pakistanischen Einwohnern, also pakistanische Familie, heißt Kamala Khan, wächst in Jersey City auf, halt nicht in New York, sondern auf der anderen Seite und ist sowas, was man ja mittlerweile positiv sagt, Nerd, ne? Also Gamerin und schreibt Fanfictions über Superhelden und insbesondere Captain Marvel und wächst halt auf, normale Teenager-Probleme und auf einmal hat sie dann halt Superkräfte. In den Comics ist das ein bisschen anders erklärt jetzt als in der Fernsehserie, aber ich fand die Comics damals schon großartig. Ich fand den Charakter total sympathisch, fand die Storys waren in Ordnung. Es ging halt nicht darum, die Welt zu retten, sondern es waren halt kleinere Probleme und es war nicht im großen New York City, sondern es war halt in Jersey City und ja, es ging da drin auch schon in den Comics um halt diese Besonderheiten von einem von dieser pakistanischen Familie und dieser Kulturkreis, der halt sonst in diesen Comics nicht großartig vorkam. Und das war alles auch gut erzählt und toll. Und jetzt ist es halt verfilmt worden, zu einer Serie gemacht worden. Und es hat mich schon sehr gefreut. 6 Folgen hat die erste Staffel. Kamala Khan wird gespielt von Iman Vellani. Und ich finde die, also wenn man die Comics gelesen hat, ziemlich perfekt gecastet. Zumal die halt wirklich selbst auch so ein totaler Marvel-Fangirl ist. Und es gibt halt Videos von ihr, wo sie sich als Miss Marvel verkleidet hat, bevor die Serie überhaupt existiert hat, bevor sie dazu gecastet wurde. Also die ist wirklich halt dieser Fangirl, die die Figur in der Serie auch ist und total begeistert, wenn sie auf einmal den Helm von Iron Man irgendwie im in den Marvel Studios oder so entdeckt. Und passt halt perfekt zu dieser Figur. Und ich finde, die haben das Comic in der Serie sehr gut umgesetzt. Da geht es halt nicht in erster Linie um die Superhelden sein. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber ist nicht so das Hauptanliegen. Und es geht unglaublich stark auch auf die pakistanische Geschichte ein, auf die Entstehung von dem Staat und die Besonderheiten, wie das dann ist für muslimische Familien in den USA, gerade nach 9/11. Das spielt in der Serie eine Rolle, spielt in den Comics eine Rolle, ist toll umgesetzt, sympathische Darsteller, es gibt Dinge, die sich an den Comics orientieren, andere sind aber anders hergeholt, was teilweise auch mit der Erzählgeschichte von den vorherigen Marvel-Produkten halt zu tun hat. Da müssen sie halt gewisse Sachen anders machen. Aber mir hat die Serie Spaß gemacht. Manchmal ist so ein bisschen, also es gibt 4 von 5 Bananen von mir. Den 5. gibt's nicht, weil die Erzählstruktur ich manchmal ein bisschen holprig fand. Also ich weiß nicht, wie ich das gut in Worte fassen soll, aber es ist so zwischendrin manchmal. Es hat so ein bisschen gestottert oder ist von einem zum nächsten gesprungen, ohne oder halt, ja, das ist so klar. Also dann kam die nächste Folge und auf einmal war es, weiß nicht, war so, als hätte zwischendrin irgendwie was gefehlt. Aber insgesamt hat es Spaß gemacht, 4 von 5 Bananen. Wer Marvel mag, soll da auf jeden Fall mal reingucken. Und wer etwas andere Superheldin sehen will, eine etwas andere Origin-Story, etwas andere Hintergrundgeschichte vom Charakter, sollte da auch reingucken. Und das andere ist Stranger Things. Bilde ich mir das ein oder hast du mal in letzter Zeit über Stranger Things gesprochen?
Ich? Nee.
Nee, gut. Dann keine war das Sorge. Mit irgendjemand anderem, wo ich drüber gesprochen habe und hat nichts mit dem Podcast zu tun. Die erste Staffel hatte ich geguckt. Die ist ja auch ziemlich durch die Decke gegangen damals. Stranger Things, für die, die es nicht wissen, da geht's im Prinzip um eine Gruppe von Kindern in den USA in den Anfang 80er, möchte ich sagen, Jahren, halt viel so Nostalgie, viel bisschen Goonies und E.T. und sonstiges Zeug, so dieses Feeling halt, so 80er Jahre Retro-Feeling. Und die wohnen in einem kleinen Kaff namens Hawkins und dann gibt's da auf einmal ein Monster und einer von ihnen verschwindet und sie müssen das Monster gemeinsam bekämpfen und ja. Und das hat schon Spaß gemacht, diese erste Staffel. Mittlerweile ist jetzt gerade die 4. Staffel beendet worden und ich habe irgendwie die Serie nicht weitergeguckt, keine Ahnung warum. Jetzt habe ich das Ganze mal aufgeholt und die Staffeln 2, 3 und 4 geguckt. Und das macht weiterhin Spaß. Also kann man durchaus weitergucken. Also die Charaktere, man wird natürlich auch mit den Eltern, ne, da ist auch eine, klar, da war auch eine Pandemie dazwischen. Mittlerweile sind die Schauspieler auch volljährig geworden von den Kindern. Es werden neue Charaktere eingeführt. Aber dieses Retro-Feeling, dieses Wohlfühl-Feeling ist noch da drin. Zwischendrin gibt es auch Horrorelemente und auch sehr brutale Szenen. Also jetzt auch nichts für kleine Kinder. Wenn man nicht sehen will, wie irgendjemand die ganzen Knochen verdreht werden. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich fand vor allen Dingen die Teenager-Charaktere. Also es gibt die Erwachsenen, es gibt diese kleinen Kinder, die mittlerweile gar nicht mehr so klein sind. Und dann gab es, sagen wir mal, die Teenager, die so Abschlussklasse, Highschool oder sowas. Und die fand ich eigentlich am interessantesten, jetzt so zu verfolgen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es gab so ein paar Sachen zwischendrin, so Erzählstränge, wo ich gedacht habe, die hat es eigentlich gar nicht gebraucht. In der zweiten Staffel gab es zum Beispiel was, also die Hauptfigur Eleven ist so ein Kind, an dem experimentiert wurde, die Superkräfte hat und wird gespielt von Millie Bobby Brown. Und in der zweiten Staffel entdeckt sie, dass noch jemand anderes aus dieser Experimentierfabrik da lebt und sie sucht die auf. Und das wird danach überhaupt nicht mehr weiter verfolgt. Also die andere Figur taucht überhaupt nicht auf mehr und denkst ja, jo, warum war das jetzt da drin? Das hätte man sich auch sparen können. Und später gibt's auch noch so Erzählstränge, wo ich gedacht habe, hätte man das jetzt unbedingt noch zusätzlich gebraucht, hätte man das nicht auch weglassen können, aber okay. Dennoch insgesamt so überwiegend 4 von 5 Bananen. Also wem die erste Staffel gefallen hat, der kann da auch nicht so viel verkehrt machen. Gerade mit so ein bisschen Abstand war das halt jetzt auch wieder schön, dieses Feeling zu bekommen, was diese Serie halt erzeugt, zumal es halt in der Zeit spielt, die ich teilweise auch schon so ein bisschen mitbekommen habe.
Du meinst, nicht ganz das schlimmste bewusst. Monster sind, die gar nicht echt sind, die Knochen verdrehen statt ein Klimawandel, dem du nicht entkommen kannst und gegen den du ganz alleine sowieso nichts machen kannst?
Ja, genau. Mhm. Damals, als die Welt noch in Ordnung war.
Naja,
als Monster damals unter dem Bett unsere größten Probleme waren.
Damals wussten die, es gibt ja von, ich glaube vom BP oder so, auch schon interne Dokumente, dass die wussten, jetzt nicht festnageln, ob es BP oder Shell war oder so, aber eine von diesen großen Mineralölkonzernen,
ich glaube,
dass die
wussten, es war BP, ja.
Klimawandel kommt und eigentlich dürfen wir nicht so viel CO2 freisetzen. Und dann haben die so eine Werbung gemacht mit einem so Native American, verschmutze nicht die Umwelt, bla bla bla, dass man halt diesen Klimafußabdruck, genau diesen ökologischen Fußabdruck Begriff geprägt hat, so nach dem Motto, der einzelne Mensch hinterlässt etwas, der einzelne Mensch muss etwas machen. Wir als großes Unternehmen sind da leider völlig raus.
Ja.
Ja. Ach ja.
Natürlich ist dann, das alles schon bekannt.
Und dann stand ich heute bei Lidl an der Kasse und hinter mir 2 junge Mädchen, keine Ahnung, lass sie 20 sein. Und alles, worüber die reden, ist, dass es bei Primark tolle Avocado-Socken für 1 Euro gibt. Wo ich so denke, ist euch bewusst, was es bedeutet, dass eine Socke aus Baumwolle, aus Ressourcen, aus Arbeit, aus noch Vermarktung und Profit daran 1 Euro kostet? Das kann nicht sein. Aber nein, die meinten dann einfach nur, oh, ich hätte aber gerne irgendwas mit Spiegelei, aber haha, gibt's ja nicht und dann könnte man die mischen. Aber es gibt immerhin Avocado-Socken.
Ja, und vor allen Dingen sind das Frottee-Socken. Das sind Frottee-Socken, die sind super bequem. Da steht drauf, let's Abo. Das könnten natürlich auch die falschen sein, die ich hier gefunden habe. Ja, gut. Man muss auch fairerweise sagen, es gibt auch viele junge Menschen, die sehr viel tun oder denen sehr viel bewusst ist. Die gab es auch schon immer. Also
ja,
das ist ja halt auch ne, das Ganze mit diesen Fridays for Future und Extinction Rebellion und sonst sowas.
Extinction.
Extinction Rebellion, was auch immer. Das gab es halt auch schon vor 20, 30 Jahren. Ne? Ist halt alles nichts Neues. Ja.
Nur irgendwie passiert nichts.
Sind wir schon wieder bei dem Thema gelandet. Schluss, Ende, aus für heute.
Naja, aber du, bei dem Wetter, woran soll ich denn dann denken? Ich stricke jetzt auch Sneakersocken und nicht lange Wintersocken. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich wieder lange Socken tragen werde. Sneakersocken aus Wolle gehen ja gerade noch.
Ja. Gerade so.
Gerade so. Also wirklich, ich habe jetzt mir auch gedacht, mit meinen ganzen Hobbys, die ich einfach irgendwie so habe, ich wäre der perfekte Prepper, ne? Jetzt brauche ich noch ein bisschen Waffenaffinität, was ich aber ganz, also es geht mir völlig gegen den Strich. Aber ansonsten, ich mache die Lagerregale voll mit Essen.
Ja.
Sachen stricken. Ich kann Leute verarzten. Vielleicht jetzt nicht mit großen Gefäßverletzungen, aber so vom Grundprinzip ist schon mal nicht schlecht.
Bist da schon nee, zumindest schon mal fähiger als ich, ja.
Nehmt mich mit in euren Bunker. Ja. Oh, vielleicht habe ich noch was Positives zum Ende. Und zwar meine zwei liebsten herzhaften Einkochsachen der letzten Zeit. Es ist ja jetzt wieder Zucchini-Schwemmenzeit. Ich weiß nicht, auf deinem Balkon gibt's da Zucchini? So wie ich rausgehört habe, ist da eher Lavendel-Zone.
Lavendel. Hauptsächlich Lavendel, ja.
Ich habe Leccio gekocht, also so tomatenbasiertes, süß-saures, herzhaftes Gemüse-Schlabberzeug, osteuropäisch inspiriert. Bestimmt nicht original. Und zwar einmal Zucchini-Leccio und einmal Bohnen in Tomatensoße. Und es ist unglaublich lecker. Also man hat Tomaten, man püriert die, dann wird das Ganze aufgekocht mit Zucker und Gewürzen, also so Salz, Pfeffer, ein paar Kräuter. Und dann kommt da eben Paprika rein, Zucchini und Essig. Und dann kannst du es einfach heiß abfüllen und dann hast du es eingeweckt. Oder du machst statt Zucchini quasi grüne Bohnen rein, die ja jetzt auch reif werden so langsam. Und das ist super lecker. Ich mag dieses süß-sauer-tomatige total gerne. Ich habe das auch schon im letzten Jahr eingekocht, nicht mit Zucchini, sondern mit Bohnen. Und es ist mega genial, einfach wenn du keine Zeit hast, Glas auf zu Kartoffeln und Essen ist fertig. Ich verlinke euch das mal von einer kasachischen YouTuberin, Originalrezept mit entsprechendem Dialekt. Aber ja, ist sehr gut.
Mhm. Das ist nochmal was Leckeres zum Abschluss.
Genau. Und dann in dem Sinne enden wir ein bisschen positiv mit krisenstabilen Vorräten. Viel Spaß beim Einweg.
Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Denn vergessen wir nicht, es geht um Menschenleben.